Es war vor 200 Jahren in Nürnberg, da stand auf der Kanzel ein Mann, der großen Zulauf hatte, 27 Jahre alt. Die Nürnberger schätzten an ihm seine gefällige und zeitgemäße Predigt und hat es verstanden, die Leute anzuziehen. Und da passiert, Schlimmste ist ein Albtraum eines Predigers, er wollte eigentlich einen knackigen Schluss bei der Predigt machen und hinten so machtvoll ein Bibelwort zitieren. Er sprach über den Glauben, wie wichtig ein lebendiger, echter Glaube sei. Und da wollte er hinten so auf das wollte er zulaufen, das Wort hinsetzen: Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Und wie er es aussprechen will, erschrickt er plötzlich und denkt, du hast es ja selber nicht. Hast du diesen Glauben? Und er kriegt plötzlich einen psychischen Angstzustand. Da steht auf der Kanzel ein paar Gemeindeglieder, sie wären ja auch so nett, haben ihn dann runtergeführt von der Kanzel, lag ein halbes Jahr krank, hat noch ein paar Mal probiert, ob er auf die Kanzel gehen kann, es ging nicht mehr. Sofort Schweißausbrüche, konnte nicht mehr reden. Und da war in Nürnberg ein Kaufmann, war ein Führer der Gemeinde Jesu. Sehr toll, was Gott immer wieder seine Leute hat. Und er ist zu dem Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich glaube, ich muss Ihnen helfen, dass Sie Jesus kennenlernen. Und der Schöner, Johann Gottfried Schöner, hat sich bekehrt. Jesus als seinen Herrn angenommen. Auf einmal blieb das große Publikum weg, es sammelte sich viel belastetes Volk, arme Leute, schwache Leute im Gottesdienst. Viele rümpften die Nase, manchen sagten, er hat einen Spleen. Aber dieser Schöner hat ganz bald auch mit dem Kießling, dem Kaufmann, zusammen nach Nürnberg die Christentumsgesellschaft geholt, und da gehörten auch eine ganze Reihe katholischer Pfarrer dazu. Das ist interessant, die sagten, manche von ihnen sagen, ich bin sogar orthodoxer Katholik, aber über allem geht es in meinem Leben um Jesus. Wo man den anbetet, den gekreuzigten Herrn, da sind meine Schwestern, da sind meine Brüder, und nur dafür würde ich mich um meines Glaubens willen totschlagen lassen. Dieser Schöner hat das Lied gedichtet, Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Wir stehen in einer großen Schar unterwegs auf die himmlische Heimat zu. Was nehmen wir eigentlich mit in die Ewigkeit? Ja, viel. Wir können unser kurzes Leben füllen. Das, was dem Schöner so wichtig war, Himmel an, bald neben dir, alles Volk des Herrn trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. Oh, schließ dich an, das sind doch so viele. Wir sind heute Morgen nur ein Teil dieser großen Schar, die Jesus nachläuft. Haben die richtig gemerkt, auch aus anderen Konfessionen. Alle die, die Jesus erkannt haben und ihn lieb haben. Man sagte damals in Nürnberg, je ohnmächtiger und kraftloser der alte Schöner wird, desto gewaltiger und mächtiger wird in ihm Jesus. Das ist beim Glauben so eine Sache. Immer mehr nur das eine. Immer größer, immer wunderbarer. Ich hatte ja in meinem Zimmer drüben der Stitzenburgstraße an der Wand viele Bilder aufgehängt. Manche haben sich gewundert über die Köpfe. Es waren ganz bestimmt nicht Pfarrer alle, sondern Leute aus dem täglichen Leben, Leute, Handwerker, Bauern, Hausfrauen, Mütter, aber auch Prediger, die alle diese Entdeckung gemacht haben. Ein Teil dieser großen Schar, die dahin wandert zur Ewigkeit, die das entdeckt haben, denen das groß wurde, dass Gott in unserem Leben etwas wirken will. Je kraftloser und ohnmächtiger wir sind, umso mächtiger und wirksamer wird Jesus. Es waren Leute, die hatten auch viele Mängel und die hatten viele Fehler. Aber die haben es im Glauben gewagt. Im Glauben gewagt. Und auf einmal ist was geschehen. Da sind Tausende an einem Tag zum Glauben gekommen. Da wurde die Kirche reformiert. Da gab es Bewegungen. Da sind auf einmal große Werke der Diakonie, der Nächstenliebe entstanden. Es war für mich immer schon als junger Mensch in der Nachfolge Jesu ganz wichtig, in diesen Biografien zu lesen. Und ich war immer froh, wenn man das gemerkt hat, dass das auch kantige Leute waren, mit Schwächen oder Leute, die auch sicher versagten an manchen Punkten, deren Nervenkraft schwach war. Aber das Wunder ist doch, dass sie im Glauben erlebt haben, dass Gott durch ihr Leben gewirkt hat. Und wie mächtig hat Gott gewirkt? Das schreibt ja da der Hebräerbrief in diesem 11. Kapitel. Durch den Glauben, durch den Glauben. Ohne diesen Glauben geschieht gar nichts. Ich ringe ja immer ein bisschen, wie ich es Ihnen erklären kann. Und da kam mir noch gestern zur Hilfe ein amerikanischer Bibelausleger, E.W. Tozer. Bei uns in Deutschland kaum bekannt. Und doch im 20. Jahrhundert die schönsten und tiefsten Schriftauslegungen. Der hat gesagt, ach, die Evangelikalen, die schwätzen auch so viel über den Glauben, wollen Glauben definieren, und die merken gar nicht, dass in der Bibel der Glaube gar nie irgendwie umrissen wird, außer dort im ersten Vers des 11. Kapitels im Hebräerbrief. Was ist denn Glauben? Glauben heißt Gott kennen, mit Gott leben. Im Alltag, in den Sorgen, in den Ängsten, in überall im Leben auf Gott blicken, das brauche ich gar nicht mehr beschreiben. In seiner unmittelbaren Nähe stehen, ja, so sagt der Hebräerbrief, das ist so wunderbar, umgeben sein von der Nähe Gottes. Und Tozer sagt, alle Menschen dieser Welt, wir brauchen gar keine großen Evangelisationstricks, alle Menschen könnten Gott kennen, weil Gott sein Gesetz geschrieben hat. Ich muss mich bloß öffnen. Und viele der Halbgläubigen sollten bloß konsequenter sein, nicht bloß ein paar Feiertagsgedanken auf Gott zu verschwenden, sondern gerade ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten in der Gegenwart Gottes leben. Dann würden sie staunen, was in ihrem Leben sich ereignen würde und was da geschehen würde. So beschreibt es der Hebräerbrief tatsächlich. Und jetzt zuerst einmal, was ich Sie bitten will. Gib dich diesem Herrn ganz hin. Gib dich diesem Herrn ganz hin. Also wissen Sie, so ein bisschen Glauben, das tut ja jeder. So ein bisschen an Gott denken. Gib dich diesem Herrn ganz hin. Jetzt erwähnt hier der Hebräerbrief, Leute des Glaubens. Ich muss jetzt ganz kurz machen, sonst vergeht die Zeit. Da war doch der Gideon. Er hat versteckt sein Getreide gedroschen, weil die Midianiter alles plündern. Als der Herr zu ihm trat, sagt er, ach Herr, hat er alles keinen Wert und ich kann nichts, unsere Familie ist unbedeutend. Und der Herr hat gesagt, ich will mit dir sein. Und der Gideon ruft 33.000 Leute zusammen. Der Herr sagt, viel zu viel, mit 300 Mann. Am Ende, ohne ein Schwerthieb, schlägt er die Midianiter. Der Herr, so ein Beispiel für dein Leben. Du bist in der Krise, jetzt kapierst doch. Gib dich diesem Herrn ganz in das Glauben. Glauben heißt das Leben, sagt Tozer. Das Leben praktisch umsetzen. Nicht ein Gedankengespinst, sondern lebt das doch konkret. Oder da war der Barak. Mensch, hat er Angst gehabt vor dem Sisera mit seinen Wagen, mit den Messern dran und den Achsen. Da war es aussichtslos für Israel. Und da waren es die Frauen, die Deborah. Ach, was sind die Frauen im Reich Gottes. Die Deborah hat die Männer aufgerüttelt. Hat gesagt, auf Barak, los! Die ihn lieb haben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Mensch, rechne doch mal mit dem Wirken Gottes. Oder da war der David. Was wisst ihr denn von David? Da weiß man schon ein paar Geschichten. Ja, warum ist denn allen in Israel das Herz entfallen, als der Goliath gelästert hat? Sagt jeder, wie kannst du denn mit dem aufnehmen? Und der David probiert noch die Rüstung vom Saul und das ging natürlich nicht gut. Er war ja kein trainierter Soldat. Und als der Goliath den Buben sieht, da lacht er und sagt, wer bist du denn? Ich bin doch kein Hund. Du kommst mit dem Stecken zu mir. Und dann sagt der David bloß ganz cool, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Wissen Sie, ich habe auch oft Angst, ob man das Wort Gottes richtig sagen kann. Und dann sage ich es wieder David. Ich komme jetzt im Namen des Herrn Zebaoth. Und der will zu ihm. Und Sie werden das erleben in all Ihren Schwierigkeiten. Als die gottlose Phönizier-Prinzessin Isabel den Ahab, den König von Israel, in der Hand hatte und so grauenhaftes Unrecht geschehen ist, da war der Elia. Nun meinen wir wieder, das war eine Supernatur, war der gar nicht. Der Elia war ja ein verzagter Mann, so lag er nach unter dem Dornbusch und hatte keinen Mut mehr. Herr, ich gebe auf, ich erreiche auch nichts. Aber da trat er dem Ahab entgegen, als der mit den Rossen dahergesprengt kam. Und wie hat er gesagt? So wahr der Herr lebt, das Glauben. So wahr der Herr lebt. Wir leben ja heute in einer glaubenslosen Zeit, in einer glaubenslosen Kirche unter glaubenslosen Christen. Und da müssen wir wieder wissen, der Herr lebt. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und dann hat er das Unrecht von Nabots Weinberg ihm ins Gesicht geschleudert. Es war ihm doch nicht wichtig, ob sein Leben gerettet wird. Sagt, das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, ob ich vor Gott bestehen kann. Das in allen, sie sind stark geworden aus der Schwachheit. Kräftig geworden im Streit. Stark geworden aus der Schwachheit. Alle schwache Leute. Simson. Noch als ihm die Augen ausgestochen haben und in dem Tempel Dagons, der Philister, packt er die beiden Säulen und sagt, Herr, noch einmal, herrlich, Herr, lass mich noch einmal für dich Siege erringen. Glauben. Elisa, der die anrückenden Heere der Syrer mit Blindheit schlägt, die Sunamitin, die erlebt, dass ihr Sohn vom Tod auferweckt wird. Daniel, den man zu den Löwen wirft, nein, er hat nicht mal den Rachen zugestopft, die Löwen wagten gar nicht, ihn anzutasten. Und als die Männer in den Feuerofen geworfen wurden, da hat man keinen Brandgeruch an ihnen spüren können. Wie heißt es da beim Simson immer? Der Geist des Herrn geriet über ihn. Wissen Sie, das Ganze im Glauben ist gar nichts, dass wir was machen. Und da gibt es nur Leute, die sagen, ich wollte auch so glauben. Wie Sie, das ist doch nicht. Ist doch, nein, es ist ein Wissen, der Herr ist da. Alle Gewalt hat. Und heißt bloß, jetzt alles in seine Hand legen. Konsequent sein, ihm vertrauen. Gib dich ihm ganz hin, gib dich ihm ganz hin. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Jetzt das Nächste, lass dir doch nicht den Blick rauben. Lass dir doch nicht den Blick rauben. Es geht uns ja immer wieder so im Glauben, wenn es um so große Dinge geht, da liegt mein Glaube auch oft am Nieder. Da bin ich auch angefochten. Es gibt gar keinen einzigen, der das kann, wenn er einen schrecklichen Befund hat, einer unheilbaren Krankheit, sagen, hallo, mach nichts. Da brauchen wir andere, die uns aufrichten, die sagen, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Die großen Verheißungsworte der Schrift einem wieder zurufen. Das ist so gut, dass der Hebräerbrief sagt, der große Glaube geht auch durch tiefe Anfechtungen und Zweifel. Es gab immer wieder so alberne Leute, die uns gesagt haben, redet nicht. Nein, wir wollen nicht viel drüber reden, aber kämpfen wollen wir. Gegen Unglauben und Zweifel. Wir wollen das nicht hofieren, wie es manchmal geschieht. Wir leiden drunter. Wir sind manchmal bedrückt unter unserer eigenen Glaubenslosigkeit. Aber wir merken, dass das töricht ist. Unsinn! Lass dir doch den Blick nicht rauben, wenn wir immer wieder am Sichtbaren stehen. Das Sichtbare, ja, das Sichtbare, das vergeht. Das Unsichtbare ist doch ewig. Halt dich doch an das Wort des Herrn. Das ist doch viel, viel größer. Und deshalb erzählt der Hebräerbrief noch einmal, erzählt das noch einmal von den Zeugen des Glaubens. Zählt das noch einmal auf, wie die da gelitten haben in den Katakomben, in den Arenen. Eine Marie Durand, 4 Monate nach der Hochzeit, ihr Brautpaar, 38 Jahre im Turm eingesperrt. Um Jesu Willen, nichts gesehen. Eine Frau, die unzählige zweifelnde und geisteskrank gewordene Mitgefangene aufrichtete und tröstete, die dieses Resisté da eingekritzt hat, in diese Mauern in der Camargue in Frankreich, um Jesu Willen. Wenn unser Glaube bloß immer sich irritieren lässt von den ausbleibenden Wundern und Gebetserhörungen, dann ist es zu kurz gesprungen. Und deshalb sagt er gleich, wenn du mit Gott rechnest, mit seiner herrlichen Macht, dann sieh doch einmal die große Schar an, die zersägt und auf dem Schafott getötet wurden und auf scheußlichste Weise umgebracht und gesteinigt wurden. Die Märtyrer, die das mit dem Opfer ihres Lebens bezahlt haben, lesen Sie doch die Berichte. Schwache Leute. Bei den Hugenotten haben sie so lange die herrlichen Lieder gesungen, bis man ihnen die Zunge vor der Hinrichtung oder vom Anzünden des Scheiterhaufens rausgeschnitten hat aus dem Mund, damit sie nicht mehr singen können. Sie gerufen haben zu den anderen, den anderen lief heiß und kalt den Rücken runter. Die Zeugnis gegeben haben und sagen, ihr könnt mir bieten, was ihr wollt. Das ist doch nicht zu vergleichen mit meinem Schatz, dass ich meines himmlischen Königs Eigentum bin. Das ist doch das Große. Die waren auf der Flucht, versteckt in Höhlen und Katakomben, sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen mit Mangel, Trübsal und Ungemach. Denk immer an den Ahasverus Fritzsche. Dann haben sie im 30-jährigen Krieg im kalten Winter die Soldaten, um ihn zu höhnen, nackt ausgezogen, haben stundenlang durch die Wälder getrieben. Der uns das schöne Passionslied gegeben hat. Der am Kreuz ist meine Liebe, sonst nichts aus dieser Welt. Sie können mich höhnen, Sie können mir alles nehmen, aber an Jesus will ich bleiben. Und das ist viel, viel mehr als alles, was die Welt bieten kann, das, deren die Welt nicht wert war. Alle Schätze dieser Welt können das nicht aufwiegen, was Jesus dir geben will, auch im Leiden, auch im Sterben. Es gibt Besseres, das ist das Letzte. Es gibt Besseres. Sie haben die Verheißung nicht erlangt. Eine ganze Reihe von ihnen, sie sind gestorben, umgekommen, weil Gott etwas Besseres für sie bereit hatte. Und sagt er für uns auch. Was ist das Bessere? Das Beste, Bessere als noch die Verheißung zu erlangen? Oder das Wunder der Heilung oder die Gebetserhörung, dass man wieder einen Job findet oder so. Was ist das Bessere? Himmel an hat schöner dieses Lied überschrieben, Himmel an. Man hat uns immer das ausreden wollen, seit Ludwig Feuerbach, seinen Träumen aus Jenseits. Gott sei Lob und Dank, dass diese Erde nicht alles ist. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung. Weil es in dieser Welt keine Gerechtigkeit gibt und keinen Trost, der unser Herz erfüllen kann. Wir werden uns die Tränen abwischen, wenn wir in der Ewigkeit ankommen. Und darum ist so wichtig, dass wir immer dieses Ziel haben, das Bessere, das uns beigelegt ist, die Krone der Herrlichkeit. Das haben die Märtyrer gewusst und sagen, weil du bist uns zu klein, wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeit und es soll nur Jesus sein. Am Vers von Terstegen. Ich will doch alles so leben. Ich freue mich doch an den Gaben, die mir Gott schenkt in dem Frühling. Ist da alles mit eingeschlossen. Ich erlebe auch die Wunder Gottes. Aber ich will meinen Glauben so leben, auf die große, weite, Ewigkeit zu, wo ich ihn schauen darf, wenn der Tod verschlungen ist in den Sieg und wir uns freuen dürfen an der sichtbaren Nähe unseres Herrn. Lassen Sie mich noch einmal Tozer zitieren, diesen eckigen und kantigen Schriftausleger aus Amerika. Er sagt, Glauben kann man ganz einfach überschreiben. Auf Jesus blicken. In allem und immer. Und so gehen ja die Verse weiter. Jetzt lasst uns doch aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, genau das ist es doch. Wenn Ihnen das in Ihrer Todesstunde noch vor Augen steht, wie hat es der Chor gesungen? Wir können es schöner überbachen heute. Wenn wir gleich Leib und Seele verschmachtet, und das ist bitter, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das mit dieser großen Karawane oder dieser Wolke von Zeugen ist ja eigentlich wie beim Staffellauf. Sie wissen doch, dass bei der deutschen Staffel das eigentlich immer so das Problem war, dass sie in der entscheidenden, im entscheidenden Lauf dann das Staffelholz fallen ließen. Das ist fast schon ein Aberglaube bei der deutschen Mannschaft. Und das ist auch bei den Christen in Deutschland oft so, dass sie Staffelholz fallen lassen. Was ist denn unser Glauben, dass ich mit meinem kurzen Leben auf Jesus blicke, ihm nachfolge? Und dann heißt es gleich weiter, dass doch nicht einer wegen einer lässigen, blöden Sünde alles aufs Spiel setzt. Gibt's doch. Dass er wegen eines Unglaubens willen in der Nachfolge säumig wird. Bleib doch nicht kleben, bremst doch nicht, halte doch das nicht hin, lasst uns doch aufsehen. Was hat Jesus denn alles erduldet? Er macht es uns doch ganz deutlich, dass es um die Krone der Gerechtigkeit geht. Lauft doch, lauft und kämpft. Ich will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Amen.